Herzlich willkommen hier im Gotteshaus der Evangelischen Kirche in Gonsenheim. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir hören den Wochenspruch aus Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Noch singen wir nicht gemeinsam. Wer mag, summe mit der Orgel das Lied »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude« im Gesangbuch Nummer 66, die Verse 1 und 5. Worte des 105. Psalms leiten uns. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund seine Taten unter den Völkern, singt ihm, spielt ihm, redet all von seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Das Herz derer, die den Herrn suchen, freue sich, fragt nach dem Herrn und seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Sprüche seines Mundes. Ihr Nachkommen Abrahams, seines Dieners, ihr Söhne Jakobs, seines Erwählten. Der Herr ist unser Gott. Über die ganze Erde hin gilt sein Urteil. Ewig gedenkt seines Bundes, auf 1000 Generationen des Wortes, das er geboten hat. Gott, wir bitten dich, stärke unsere Hände und alles, was sie tun. Sie mögen behutsam sein im Helfen, Trösten und Segnen. Erhelle unsere Augen, damit sie das Schöne in der Welt sehen. Schenke uns Ohren, die offen für andere sind und sich selbst hineinhorchen können. Schütze unser Herz, damit es stark bleibt. Stelle unsere Füße auf weiten Raum. Begleite uns und gib uns auch in dunklen Zeiten Trost und Halt. Ermutige uns, diesen weiten Raum, auf den wir gestellt sind, mit unserer Kraft und unseren Möglichkeiten zu begehen. Amen.
Der Text für die Lesung am zweiten Sonntag nach Epiphanias steht im Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Halleluja.
Lass uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Heilmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Hintergründe, Geschichten, Märchen und Sagen von alters her, von Generationen zu Generationen weitererzählt. Solche Geschichten sind Häusern vergleichbar. Die einen haben angebaut, die anderen haben umgebaut, die Dritten haben das Mobiliar erneuert, die Nächsten haben die Farbe des Anstrichs verändert, aber alle haben sie darin gewohnt. In solchen Häusern, in solchen Geschichten ist Leben heimisch geworden. Nicht immer wissen die Späteren, welchen Sinn es hatte, was die Früheren am Haus der Erzählung verändert haben. Nicht jeder Zug solcher Geschichten ist ganz klar und nicht alles ist hell. Zum Teil sind es Nachtgeschichten. Wir wollen heute in ein solches Haus eintreten, in eine solche Geschichte, zu der viele Generationen ihr Teil hinzugegeben haben. Und dann wollen wir sehen, ob da auch Raum ist, in dem wir, die Spätgeborenen, uns und unser Leben wiederfinden. Zuerst lese ich die Erzählung in der gedrungenen, konzentrierten Form, wie sie im 32. Kapitel des 1. Mosebuches steht. Und dann will ich sie ein wenig auseinanderlegen, um darauf zu hören, was uns hier begegnet. Jakob stand auf in der Nacht, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Kinder und ging durch die Furt des Jabbok und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte und berührte sein Hüftgelenk, sodass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und er sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm, wie heißt du? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, bitte nenn mir deinen Namen. Er aber sprach, was fragst du nach meinem Namen? Und dort segnete er ihn. Und Jakob nannte die Stätte Peniel. Denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davongekommen. Und als er an Peniel vorüberging, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber. Jede Erzählung, ob von einzelnen Menschen oder von Völkern, ist immer die Erzählung eines Ausschnitts. So auch bei dieser alten Sage. Es geht etwas voraus und es folgt der nächste Schritt. Sehen wir, was vorausgeht. Was vorausgeht, ist die Antwort auf die Frage, wer war denn dieser Jakob, der da bei Nacht und mit einem Fremden einem Flussübergang ringt? Jakob war Esaus Bruder. Jakob und Esau waren Zwillinge und zwischen ihnen war Zwietracht und Missgunst von Beginn ihres Lebens an. Jakob, der Jüngere der beiden, handelt Esau das Erstgeburtsrecht ab, die Rechte des Älteren, und er betrügt ihn später um den Segen des Vaters. Es ist eine finstere Familiengeschichte, die sich da abspielt. Jakobs Flucht, nachdem Esau den Betrug durchschaut hat, ist die notwendige Folge. Überspringen wir die Jahrzehnte, die Ereignisse. Jakob wird reich und mächtig. Aber der Tag, da Jakob und Esau einander wieder begegnen werden, kommt. Ein Tag der Angst für Jakob. Denn die alte Schuld steht zwischen ihnen wie eine Mauer. Jakob will zurückkehren und sich mit seinem Bruder versöhnen. Er macht sich auf den Weg in die alte Heimat. Aber dieser Weg zu seinem Bruder ist schwer. Schuld und Angst bestimmen ihn. Das ist Jakobs Vorgeschichte. Schuldig geworden, wie Menschen zu allen Zeiten einander schuldig werden. Durch Neid, durch Missgunst, durch Lügen und Betrug, durch erschlichenen Vorteil. Da steht er nun, dieser Jakob, dessen Name übersetzt heißt, Gott möge schützen. Mitten in der Nacht steht er allein am Fluss Jabbok, an einer lebensentscheidenden Wende. Und dieser Übergang bereitet ihm Angst. Es geht ihm dabei wie vielen von uns, wenn wir vor Lebensübergängen stehen. Sie bestimmen unser ganzes Leben. Immer werden wir von einer bestimmten Phase unseres Lebens herausgedrängt, um neue Wege zu gehen. Aber werden auch immer wieder überfallen von irgendeiner dunklen Macht, die wehtut, grausam ist, etwas wegnimmt, uns zerstört. Das ist der dunkle Fluss, der keinem erspart bleibt. Manchmal scheuen wir vor diesem dunklen Fluss zurück, denn dann würden wir sehen, wer wir sind, was wir einander antun, aus Schwäche, aus Angst, aus Mutlosigkeit. Über diesen dunklen Fluss gehen heißt mit etwas ringen, zum Beispiel mit der Angst vor einem Neuanfang, der Angst zu scheitern, der Angst vor dem Alter, der Angst vor Krankheit und hinfällig werden, die Angst vor dem Dunkel, der Einsamkeit, dem Tod. Wer ist das, der uns schlägt, zerstört, uns Menschen wegnimmt, die wir lieben, uns einsam macht? Was ist dieses Bedrohliche? Es hat das Gesicht des Kampfes. Die Bibel sagt, Gott überfällt uns. Wie gehen wir damit um, wenn unser altes Leben zerbrochen ist? Dass das nicht einfach ist, sagt uns diese Geschichte am Jabbok. Jakob, so erzählt die Bibel, ringt und kämpft die ganze Nacht. Er betet, rette mich aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte, dass er kommt und mich erschlägt. Noch eine Nacht liegt zwischen der Wiederbegegnung der Brüder. Eine lastenschwere Nacht. Wer sich am nächsten Morgen stellen muss, hat keine leichte Nacht. Wer Grund zur Angst vor dem Licht des nächsten Tages hat, hat eine schwere Nacht. Jakob fühlt sich wie einer, der umstellt ist. Im Dunkel ist alles bedrohlich. Umso mehr, wenn ich weiß, dass ich der Schuldige bin, nicht der andere. In dieser Nacht kämpft Jakob. Es ist der Kampf mit der Geschichte seines Lebens, mit Licht und Schatten dieser Geschichte, zwischen Licht und Schatten. Wer solchem Kampf nicht ausweicht, wer nicht die Augen vor den Abgründen der eigenen Lebensgeschichte schließt, der ist am Morgen nach solcher Nacht ein anderer als am Abend zuvor. Es geht nicht ohne Narben ab. Auch nicht bei Jakob. Er hinkt. Aber am Morgen geht ihm die Sonne auf. Ich habe den Kern der Geschichte erzählt. Ich habe etwas anders erzählt als der Erzähler im ersten Mosebuch. Aber ich habe nichts anderes erzählt. Mir kam es auf die menschliche Grundsituation Jakobs an, weil ich meine, sie ist uns nicht fremd. Der alttestamentliche Erzähler erzählt sie in der Bild- und Vorstellungswelt seiner Zeit. Aber zugleich deutet er Jakobs nächtlichen Kampf. Was Jakob in dieser Nacht widerfahren ist, war die segnende Hand Gottes, die ihm den Weg in die Zukunft wies. Mit anderen Worten, Jakob ist in dieser Nacht etwas aufgegangen, was mehr und anderes war, als er selbst denken konnte oder was aus der Logik seines Lebens abzuleiten war. Er ist überwältigt. Überwältigt von einer Hoffnung auf seine weitere Geschichte, die er sich selbst nicht geben konnte, wenn er sein Leben, wenn er sich ansah. Hoffen können, dass das Weiterleben gelingt, das Zusammenleben mit dem oder denen, die ich mir selbst zum Gegner oder zum Feind gemacht habe, dass es gelingt, trotz der Dunkelheit in meinem Leben, das heißt gesegnet werden. Hoffen heißt, sich und sein Leben als gesegnet verstehen. Der erstmals meinte, den Segen des Vaters erschleichen zu können, begreift nun, jetzt erst, nach so viel Abwägen, bin ich gesegnet. Eine letzte Wendung. Wir haben überlegt, was jener Nacht des Kampfes vorausgeht und einen Blick auf Jakobs Geschichte geworfen. Was vorausgeht, hilft uns, diese Nacht zu verstehen. Ebenso umgekehrt. Was auf die Nacht folgt, hilft uns verstehen, was geschehen ist. Was ist in dieser Nacht geschehen? In dieser Nacht ohne Zeugen? Was folgt? Am Morgen, als der neue Tag heraufzieht, geht Jakob seinem Bruder, den er hintergangen hatte, waffenlos, ohne Soldaten, ohne Schutz entgegen und verneigt sich vor ihm. Und Esau lässt seine Kämpfer stehen und läuft seinem Bruder Jakob entgegen. Dies ist geschehen in jener Nacht, dass er einem Menschen aufgegangen ist, aus meinem Gefängnis von Schuld und Hass und Feindschaft komme ich nur waffenlos heraus. Nur wenn ich auf Stärke, Macht und Gewalt verzichte. Nur dann. Nur in der Schwäche kann ich stark werden. Und Jakob erfährt, seine Demut macht Esau Mut, ihm versöhnt entgegenzugehen. Gilt das nicht für alle Zeiten? Gilt das nur für Jakob? In dieser Frage steckt die Hoffnung, dass aus bedrohlicher Nacht ein neuer Morgen wird. Und sei es um den Preis, dass ich am Morgen hinke. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun von dem Lied im stummen Mitsummen die Verse 1 und 2 von dem Lied 398. möchte der Gemeinde noch Verschiedenes bekannt geben. Am kommenden Sonntag ist wieder Gottesdienst hier im Gemeindehaus mit Frau Professor Dr. Andrea Rinn. Die Kollekte des letzten Sonntags war für den Arbeitslosenfonds der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau bestimmt und erbrachte 115 Euro. Allen Geberinnen und Gebern herzlichen Dank. Die heutige Kollekte des heutigen Sonntags ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt und soll dem Stadtteiltreff zugutekommen. Nach dem Segen wollen wir uns wieder hinsetzen, bevor wir nach draußen das letzte Lied singen, weil wir den nächsten Teil der Trio-Sonate von Bach von den hören. Ich möchte herzlich danken, Frau Trevelo-Merkel und Frau Jelina, für diese wunderbare Begleitung der Orgel von Herrn Paulnitz. Ich bedanke mich herzlich, Paulnitz. Frau Jelina kommt von weit her, nämlich aus der inneren Mongolei, hat hier in Deutschland studiert und wir freuen uns, dass sie heute Frau Trevelo und Herrn Paulnitz begleitet hat. Herzlichen Dank. Ebenso herzlichen Dank der Lektorin für die Lesung dieses Textes heute, Frau Burghause. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Wir wollen unser Gebet einschließen, die Verstorbenen, Frau Ingeborg Edik Kolb, geborene Adam, Frau Jutta Ditt, geborene Müller, 78 Jahre alt, und Wolfgang Hoppe, 52 Jahre alt, und Elisabeth Reige, geborene Federmann, in 91 Jahre alt. Gott, in dieser Welt, wo richtig und falsch oft so schwer voneinander zu trennen sind, bitten wir dich von Herzen, erfülle uns und alle Menschen mit der Gabe zu sehen, was recht ist, mit dem Glauben an das, was wahrhaftig ist, mit dem Mut, das zu tun, was nötig ist. Gott, tief in uns riet das Wissen darüber, was wir wirklich brauchen, wer wir wirklich sind, was wirklich wichtig ist im Leben. Hilf uns, darauf zu hören und danach zu leben. Gott, wir bitten dich für alle, die keine Orientierung mehr haben, für alle, die nicht wissen, worauf sie vertrauen sollen, für alle, die sich verlieren in all den Angeboten und Möglichkeiten. Hilf ihnen, den roten Faden ihres Lebens zu sehen. Gott, wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden, für die Bedrückten und Einsamen, für die Bedrohten und Verfolgten, für die, die durch Naturkatastrophen heimatlos geworden sind, für die Menschen, die für Recht und Gerechtigkeit kämpfen. Schenke uns allen deinen Frieden. Für uns und für alle, die uns nahe sind, beten wir in der Stille. Schenke uns allen deinen Frieden. Und nun lass uns beten, wie Gott der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr, unser Gott, segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.